Liebe Schwestern und Brüder, vor 161 Jahren hat Johannes Rebmann, der nicht nur den Gerlingern gehört, ein klein wenig auch uns Korntalern, als erster Europäer den Kilimanjaro gesehen, ein fast 6000er unter dem Äquator. Diese Entdeckung geschah fast beiläufig. Rebmann hat immer gesagt, eigentlich zufällig. Und es war auch so wie bei jeder Entdeckung, dass Fachleute gesagt haben, das gibt's ja gar nicht. Das ist ein Lügner, das ist ein Aufschneider. Vielleicht hat die Tropensonne verrückt gemacht. Bis dann ein Fachmann, bei Rebmann war es Alexander von Humboldt, gesagt hat, wenn das so ist, dann stellt das unsere bisherigen Vorstellungen total auf den Kopf. Wird berichtet, als Ludwig Krapf dem Alexander von Humboldt sagt, oh, das gibt's, die 6000er in Afrika. Da habe Alexander von Humboldt gehüpft wie ein Kind am Weihnachtsabend. Aber ab dem Augenblick war Rebmann kein Betrüger mehr, kein Irrer, so galt als der große Erfinder. Er war rehabilitiert. Nun erzählt uns unser heutiger Bibeltext, der Abschnitt, der uns heute in den Gemeinden unseres Vaterlands wichtig gemacht wird, der auch auf ihrem Gottesdienstprogramm abgedruckt ist, von einer ganz besonderen Entdeckung. Das ist nämlich einer, von dem man es gar nicht erwarten konnte, fast zufällig, beiläufig, entdeckt hat, was wir in Jesus haben. Darf lesen aus Lukas 17. Es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog, in diesem Grenzgebiet. Und als Jesus in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne, erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu den Füßen von Jesus und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Lassen Sie mich den ersten Teil dessen, was mir wichtig geworden ist, überschreiben mit der Liedzeile. Jesus ist der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Eigentlich hatte jener Samariter gar nichts Besonderes gewollt, fast wie zufällig, war da plötzlich der Jesus mit seinen Jüngern aufgetaucht. Und eigentlich hatte der Samariter nur einen Wunsch gehabt, er wollte heil werden von der schrecklichen Krankheit. Und als er sah, dass er durch ein Wunder heil geworden war, da wollte er eigentlich bloß noch Gott danken, lieber Gott, vielen Dank. Naja, und auch dem Jesus, der gesagt hatte, geht zu den Priestern, wollte auch noch Danke sagen. Aber als er umkehrte und zu Jesus kam und doch eigentlich bloß sagen wollte, vielen Dank, das war schön, dass du uns den Tipp gegeben hast, da hat es ihn von den Füßen gerissen, hat ihn auf die Knie gehauen, ich kann es gar nicht anders sagen. Er musste sein Gesicht in den Staub der Erde, der Straße drücken, demütig, dankbar, staunend. Fast wie zufällig hatte sich das ereignet, wie sich eben Entdeckungen ereignen. Und dann kam Jesus als der Fachmann und hat diese Entdeckung richtig benannt und gedeutet. Hat sich denn sonst keiner gefunden, der umkehrte zu mir und Gott die Ehre gegeben hat? Ganz merkwürdig, Jesus spricht nicht vom Danken, sondern hat einer sich umgedreht, ist zu mir gekommen und hat damit Gott die Ehre gegeben. Dort wird Gott die Ehre gegeben, wo es Menschen hinzieht zu Jesus, in dem Gottes Gegenwart da ist. Und wo sie bei Jesus erkennen, was bin ich armer Herr vor dir? Du könntest mich doch wegwerfen. Und doch sehe ich in deinen Augen, dass du mich annimmst und mir eine Würde gibst wie sonst niemand. Das will Gott, dass wir an Jesus erkennen, was wir an Gott haben. An Jesus erkennen. Wer Gott wirklich die Ehre geben will, darf sich nicht am Namen Jesus genieren. Wer Gott wirklich kennenlernen will, was wir an Gott haben, muss sich an das halten, was uns Jesus geoffenbart hat. Jesus hat selbst gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Und zum Vater kommt niemand ohne mich. Das hat schon viele Menschen geärgert, das will nicht in ihren Kopf hinein. Aber Jesus hat das noch unterstrichen durch das, was wir eben in der Schriftlesung gehört haben. Der Vater will, dass der Sohn geehrt wird, so wie der Vater geehrt wird. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Ein Wort, das wir uns heute merken müssen, auch im Gespräch mit dem Islam, der uns so nahe gekommen ist. Wer den Sohn nicht ehren will, ehrt auch den Vater nicht. Aber der Herr Jesus hat uns diese Wahrheit nicht einfach als dogmatische Wahrheit übergestülpt. So ist das und so müsst ihr es eben nehmen. Sondern Jesus hat darauf gewartet, bis das Menschen entdecken. Und der Samariter war einer der Ersten, der es entdeckt hat. In Jesus ist ja Gott da. Das ist nicht bloß der Nazarener, das ist nicht bloß ein Wundertäter, nicht bloß ein Prophet. In Jesus ist Gott selber. Die ganze Heiligkeit, Vollkommenheit Gottes ist da. Nachher war es der Petrus, der entdeckt hat, du bist der Sohn des ewigen Gottes, Christus. Selbst der Thomas mit seinen Zweifeln, mit seiner Skepsis, hat es entdeckt. Jesus. Mein Gott, mein Herr. Wer Jesus hat, ist geborgen in den ewigen Armen Gottes. Das hat ja auch Johannes Rebmann für sich selber entdeckt. Und deshalb ließ er es auf seinen Grabstein drüben in unserem alten Friedhof setzen. Saved in the arms of Jesus. Geborgen, gerettet, ewig gut aufgehoben in den Armen von Jesus. Und das war ihm wichtiger als alle Entdeckungen, dass er das Afrikanern klar macht, wonach ihr euch sehnt in euren Gottesverehrungen. In Afrika gibt es überall die heiligen Haine, die man vor lauter Ehrfurcht meidet. Es gibt Gottesvorstellungen, Gottesbilder. Man möchte im Bild der Gottheit die Gottheit selbst herbeizwingen. Das, wonach ihr euch sehnt, ist uns in Jesus nahe gekommen. Jesus ist die Gegenwart Gottes. Das wollte Rebmann sie wissen lassen. Das, was bis heute Afrikaner auch in den Katastrophengebieten, in den Notregionen ihres Kontinents entdecken. Bischof Kiwengere hat uns das immer wieder gesagt, dass sie mit leuchtenden Augen bezeugen. The Lord, sie meinen der ewige Gott, the Lord is so close. Er ist uns ganz nahe gekommen. Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Aber jetzt möchte ich noch mal dem ein wenig nachgehen, wie es damals zu dieser Entdeckung gekommen ist. The Lord is so close, der Herr ist so nahe. Das hatte jener Samariter entdeckt, fast wie zufällig. Samariter haben ja bis heute ihre eigenen religiösen Traditionen, ihre Gottesvorstellungen, ihre heiligen Orte. Sie brauchten den Tempel von Jerusalem nicht. Sie hatten vor der Haustür von Samaria den Götterberg, den Garizim. Dort haben sie Gott verehrt. Und auch Jesus war in den Augen des Samariters doch gar nichts Besonderes. Sonst war es üblich, dass die Kranken Jesus angerufen haben, du Sohn Davids. Sie haben in ihm den Verheißenen. Davids was er kann. Der Samariter hat mit seinen neuen Kollegen den Mitkranken gerufen, lieber Meister, Rabbi, erbarm dich über uns. Sie haben ihn angesehen wie einen der manchen umherziehenden Wanderprediger, die vielleicht auch Wunder tun können. Aber vielleicht lesen wir schon viel zu viel in die Geschichte hinein, in Bericht, wenn wir denken, sie haben ein Wunder erhofft. Vielleicht haben sie bloß eine Segensgebärde erwartet, ein gutes Wort oder vielleicht auch eine milde Gabe. Und Jesus hat ihnen noch nicht einmal eine Segensgebärde gewährt. Und hat gesagt, auf, geh zum Gesundheitsamt. War damals die Priester in Jerusalem, die Gesundheitsbehörde. Zeigt euch den Priestern. Und dort auf dem Weg zu den Priestern ist geschehen, dass plötzlich alle 10 entdeckt haben, die schreckliche Krankheit, die uns von Menschen ausgeschlossen hat, ist weg. Wir sind gesund. Sie alle 10 Mann hoch waren aussatzfrei, gesund, heil. Vermutlich, aber jetzt lese ich etwas in den Bericht hinein, wie so viele, die diese Geschichte nacherzählen. Vermutlich waren alle 9 überaus dankbar. Wird nirgends gesagt, dass sie undankbar waren. Ich kann mir vorstellen, als sie gesagt haben, so schnell wie möglich heim auf dem Weg nach Hause, haben sie gemurmelt, Gott sei Dank, dass das Wunder passiert ist. Lieber Gott, vielen Dank. Aber dass sie ihre Heilung diesem Meister, diesem Rabbi Jesus verdankten und dass auch möglich sein sollte, diesem Jesus zu sagen, danke für den guten Tipp, dass du uns zu den Priestern geschickt hast. Das kam nur einem in den Sinn, diesem Fremdling, diesem Samariter, mit seinen eigenartigen religiösen Gebräuchen. Die Samariter waren in vielem anders und sicher auch in der verschworenen Gemeinschaft der 10 Kranken, der 10 Aussätzigen, war er ein Besonderer, der immer mit seinen eigenen Gedanken wenn er meint, er müsste nochmal zu Jesus zurück, lass ihn laufen. Zum Dankgebet, das kann man doch im stillen Kämmerlein machen, wenn nötig im Tempel von Jerusalem. Warum soll ich jetzt die Straße zurückgehen zu Jesus? Aber dann wird uns berichtet, und mir ist das erst im Alter aufgegangen. Als der geheilte Samariter sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um zu Jesus und pries Gott mit lauter Stimme, um Gott zu preisen, hätte er doch nicht zu Jesus umkehren müssen. Himmel und Erde sind erfüllt vom Lob Gottes. Die Felswände der Wadis von Samarien hätten gern den Jubel, diesen Urschrei des Dankes des Samariters aufgenommen. Warum denn zurück zu Jesus? Wenn wir den Samariter gefragt hätten, ich bin überzeugt, er hätte gesagt, ich weiß auch nicht, mich hat's gezogen. So wie viele von uns antworten müsst, wenn sie gefragt werden, wie kam's denn, dass du Christ sein willst? Weiß auch nicht, mich hat's gezogen. Er kehrte um. Und weshalb hat es ihn genötigt, bei Jesus nicht einfach zu sagen, danke, das war prima, ist herrlich, unser Leben ist verändert, sondern auf die Knie zu sinken und sein Gesicht in den Staub der Straße zu betten? Er fiel nieder auf sein Angesicht zu den Füßen von Jesus und dankte ihm. In der Religionsgeschichte hat man den Ausdruck, dass es Proskynese viel gibt. Das Niederfallen. Höchste Form der Devotion, der Verehrung. Ich erhebe dich, Gott. Ich preise dich. Ich falle vor dir nieder. Das, was der Samariter erlebt hat, war noch mal was anderes, als dass Menschen sagen, lieber Gott, ich preise dich, ich erhebe dich. Ihm hat's die Füße weggezogen bei Jesus. Der Apostel Johannes berichtet in Offenbarung 1, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Wird schon vom Abraham berichtet, als 1. Mose 17, als er merkt, dass der lebendige Gott, der El Shaddai, von dem wir eben gesungen haben, der heilige Gott ihm begegnet. Das heißt 1. Mose 17, er fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen. Das ist mehr als Ehrfurcht, mehr als heilige Stimmung, mehr als ein religiöses Wollen, das in uns aufsteigt, sondern bei Jesus kann man das erleben. Herr, ich bin ja weniger als Asche und Ton. Ich darf mich vor dir nicht blicken lassen. Und doch, wenn es einen gibt, bei dem ich angenommen bin, dann bei dir. Vielen Dank, dass ich so wertgeachtet bin in deinen Augen. Jesus hatte die richtige Erklärung, hat sich sonst niemand gefunden, der Gott die Ehre gebe. Dass die Form, in der Gott wirklich geehrt wird, dass wir umkehren zu Jesus und bei ihm die Fülle der Gottheit erleben, erfahren, mitbekommen. Die einzige Form, in der Gott recht begegnet wird, nicht ich hab dich lieb, sondern dass du mich lieb hast. Ich bin's doch nicht wert, dass ich vor deinen Augen überhaupt etwas bin. Vielen Dank, Jesus. Damals ist dieses Wunder geschehen, und das war noch mehr als die Heilung vom schrecklichen Aussatz. Dass ein Mensch ohne Bibelwissen, ohne geheiligte Tradition Israels ohne dogmatischen Nachhilfeunterricht in der Trinitätslehre, begriffen hat, da ist Gott persönlich. Einem Fremdling ist, sogar einem Fremdling, ja, dann kann es doch uns auch geschehen, dass wir erst recht begreifen, was wir an Jesus haben. Der heilige, ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, ist nicht müde noch matt. Er schickt uns den Heiland, den Retter, den Erbarmer, der uns zum Vater bringt. Darum ein letzter Teil. Kommt und lasst uns Christus ehren. Wie bei jeder Entdeckung gab es auch damals die Reaktion bei Leuten, die meinten, sie wüssten Bescheid, das gibt's ja gar nicht, das darf ja gar nicht wahr sein. Wird uns von damals berichtet, gerade in dem Abschnitt, den Bruder Schuld uns vorher in der Schriftlesung gelesen hat, Jesus wurde nach dem Leben getrachtet, weil er sich selbst zu Gott machte. Das gibt's doch gar nicht, dass dieser Zimmermannsgeselle von Nazareth sagt, in mir ist Gott da, dass ich geehrt werde, wie der Vater geehrt wird. Lassen Sie mich ein Wort sagen zur Lage in der heutigen Christenheit, dass so viele Christen sich beeindrucken lassen von dem muslimischen Einwand, der Vater über dem Sternenzelt, der ewige Allah, der hat doch keinen Sohn. Der ewige Gott, ein Sohn. Oder noch mehr beeindrucken lassen von dem, wenn gesagt wird, ihr stört den religiösen Frieden und den brauchen wir zur Gemeinschaft der Kulturen, Nationen dieser Welt. Wenn wir überhaupt den Weltfrieden wollen, muss das anfangen beim religiösen Frieden. Haltet doch nicht an diesem evangelikalen Fundamentalismus mit eurem Jesus fest, mit diesem Fanatismus. Lasst doch den weg. Wir alle glauben doch irgendwo an einen allmächtigen, ewigen, an irgendeinen unnennbaren. Solche Parolen gab es zu aller Zeit. Die wahre Christenheit hat diesen Parolen nie nachgegeben. Es wäre für Sie ein Etikettenschwindel gewesen, wenn Sie sich nach wie vor Christen hätten nennen lassen. Das Wesen des Christseins besteht, wie er, Christus, mit dem Vater verbunden ist, dürfen wir, armselige Leute, mit Christus verbunden sein. In ihm ist der Zugang zum Vater. Und deshalb haben sie auch, und sie hätten sich sonst manche Schwierigkeit, manchen Anstoß sparen können, wenn sie das nicht getan hätten, mit großem Freimut, so wie es in der heutigen Losung im Lehrtext heißt, bezeugt, Gott hat die Heiden in großer Geduld ihre eigenen Wege gehen lassen. Aber nun gebietet Gott an allen Enden Buße zu tun. Wieder das Stichwort Umkehren zu Jesus. Er hat diesen einen, auf den es ankommt, von den Toten auferweckt. Von diesem Menschheitsschicksal, wir alle müssen sterben. Befreit, herausgestellt, deutlich gemacht, auf den kommt es an. Und zu dem sollen sie umkehren. Jesus ist uns gemacht vom Vater zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Christen sind nicht ewig Gestrige, auch wenn manche sie so ansehen, sondern wir leben schon im Übermorgen, dem großen Tag zu, alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Und wissen Sie, wie es weitergeht beim Apostel Paulus? Zur Ehre Gottes des Vaters. Das wird Stolz des Vaters sein, dass Menschen erkennen, was man an Jesus hat. Und alle Zungen werden bekennen müssen, wie wichtig Jesus ist. Dass alles darauf ankommt, dass ich diesem Jesus gehören darf. Ich wünschte mir, dass in unserer Kirchenlandschaft Korntal die Brüdergemeinde dabei bleibt, das zu bekennen in unsere Christenheit hinein. Kommt und lasst uns Christus ehren, Herz und Sinne zu ihm kehren, dass Menschen begreifen, neu begreifen. Es geht nicht bloß irgendwie um Gott, Gott, der Allmächtige, Jesus. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis, bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben, das Evangelium, dass Jesus Gott persönlich ist. Aber man kann so überheblich werden, so selbstsicher, wenn man meint, man hätte eine Aufgabe, andere zu belehren, zu erinnern, zu ermahnen. Die Oberlehrer unter uns mögen entschuldigen, dass in Deutschen das Wort oberlehrerhaft gibt. Da weiß es einer, möchte den anderen beibiegen. Mir ist über diesem großen Abschnitt, Lukas 17, ganz neu bewusst geworden, wie mein persönliches Beten geheilt werden kann. Dass ich anfangen darf, wie der Samariter, mit dem großen, staunenden Dank von dem, was Gott an uns getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat an Kindern und Enkeln, und dass wir Frieden haben und dass er mir Menschen in den Weg geschickt hat, die mein Leben reich gemacht haben. Und für die Ärzte und für die Arzneien und für die Gesundheit. Ich darf mit Danken anfangen. Und dann darf es über dem Danken geschehen, was jener Samariter erlebt hat, dass Jesus uns über die Schulter schaut und fragt, ist das alles? Schön, dass du dankst, aber muss nicht in deinem Leben auch noch einiges in Ordnung kommen? Meinst du nicht, dass da doch einiges wäre, über das ich auch traurig bin? Gibt es da nicht einiges, bei dem ich weiterhelfen darf? Es darf über unserem Danken zur Buße kommen, zur Umkehr. Und dann darf unser Beten münden, wie beim Samariter, in diesen Lobpreis, der gar nicht übereinstimmt mit dem, was sonst in der Religionsgeschichte, in der Theologie als Lobpreis verstanden wird, sondern dass Menschen ihre Unwürdigkeit erkennen. Was bin ich, armer Herr, vor dir? Und du bist groß und siehst doch auf mich. Du nimmst mich an, dass du einen Plan für mich hast. Du mein Erlöser, du Erbarmer, du Heiland. Du Morgenstern, der über meinem Leben aufleuchtet. Du Sonne der Gerechtigkeit, der du mich führst, herausführst aus den Niederungen. Mein Jesus ist mein Ehre, mein Glanz und schönstes Licht. Wenn der nicht in mir wäre, wie könnte ich dann vor Gott bestehen? Das war diese Entdeckung dort im Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa. Eine Entdeckung, die sich fortgepflanzt hat bei Petrus und bei Thomas und bei Paulus. Ach, ich bin der Letzte von den Sündern, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Er ist mir begegnet. Ich habe ihn gesehen, Jesus. Das ist meine Bitte für Sie und für mich heute Morgen, für unsere Brüder und Schwestern auf dem Lotterberg. Das, was uns Michael Wanner mitgegeben hat in seiner Abschiedspredigt. Sie sahen niemand als Jesus allein. Amen.